NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind unsere Themen. Der Streit um die amerikanischen Strafzölle auf europäischen Stahl und Aluminium. Bundeskanzlerin Merkel ist heute nach Washington abgeflogen, um zu retten, was noch zu retten ist. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Außerdem, die Verteidigung im NSU-Prozess fordert 10 Jahre Haft für Beate Zschäpe. Der Bundestag debattiert über die Korruptionsvorwürfe in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Und die ehemalige Gewerkschaftsvorsitzende Ulf Mattis soll die Vorwürfe gegen sexuelle Belästigung beim WDR aufklären. Anfang der Woche stand Washington noch ganz im Zeichen der amerikanisch-französischen Männerfreundschaft zwischen Trump und Macron. Ab heute herrscht wieder, beziehungsweise ab morgen herrscht dann wieder ein etwas sachlicherer Ton im Weißen Haus. Bundeskanzlerin Merkel ist heute nach Washington geflogen, um Trump zu einer besseren Zusammenarbeit mit Europa zu überreden. Aber kurz vor dem Abflug hat sie die Erwartungen erst einmal tiefer gehängt. Das gilt vor allem für die angedrohten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Alex Krämer berichtet.
Die neuen amerikanischen Zölle, die Donald Trump auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren verhängt hat, gelten eigentlich auch für die EU und damit auch für Deutschland. Aber für die Europäer sind sie zurzeit noch ausgesetzt, sie greifen also noch nicht. Allerdings gilt diese Ausnahme nur noch wenige Tage, nämlich bis nächsten Dienstag. Sie noch einmal zu verlängern, das wäre ein sehr hübsches Willkommensgeschenk gewesen beim Besuch der Bundeskanzlerin in Washington. Ein richtig schönes Goodwill-Signal. Aber die Bundesregierung geht nicht davon aus, dass Donald Trump Angela Merkel damit positiv überraschen will. Die neuen Zölle werden ab nächsten Dienstag, also ab 1. Mai, höchstwahrscheinlich auch für uns gelten, heißt es aus Regierungskreisen. Die Bundesregierung hängt damit kurz vor Abflug die Erwartungen an Merkels Washington-Reise bewusst niedrig. Das ist ungewöhnlich und es zeigt, wie belastet die Beziehungen mittlerweile sind. Man sei durchaus bereit, mit den USA über Veränderungen zu reden, heißt es. Aber dann müssten die gesamten Zölle auf Industrieprodukte betrachtet werden, nicht nur die in einzelnen Branchen. Die USA stören sich zum Beispiel an den europäischen Abgaben auf Autoimporte, die höher sind als in Amerika. Die Europäer und die Deutschen wiederum verweisen darauf, dass dafür bei anderen Produkten die US-Zölle höher liegen. Unterm Strich gleiche sich das aus. Falls die amerikanischen Strafzölle auf Stahl und Aluminium wie erwartet ab kommenden Dienstag auch die Europäer treffen, dann wollen die Gegenmaßnahmen ergreifen und ihrerseits amerikanische Produkte stärker mit Abgaben belegen. Für Zölle ist die Europäische Union zuständig. Eine gemeinsame Verhandlungsposition der Europäer für die Gespräche mit den Amerikanern soll laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der kommenden Woche festgelegt werden.
Bundeskanzlerin Merkel und der amerikanische Präsident Trump werden morgen Nachmittag deutscher Zeit zusammenkommen, auch um über diese Strafzölle zu reden. Ich bin jetzt mit unserem Korrespondent in Washington, Martin Ganselmeier, verbunden. Herr Ganselmeier, wie fest steht diese Entscheidung, dass ab Mai auch die EU Strafzölle zahlen muss? Wie wird das in Washington gesehen?
Also hier wird es so dargestellt, als ob diese Entscheidung noch nicht fest sei, noch nicht gefallen sei. Der Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Larry Kudlow, hat sich geäußert im Wirtschaftsfernsehen CNBC und er hat gesagt, im Moment geht es auch noch um Zugeständnisse der Europäer. Das heißt, man möchte noch Bewegung sehen. Es geht natürlich vor allem um die Zölle auf Autoimporte. Da ärgert die Amerikaner, vor allem also die Trump-Regierung, dass eben amerikanische Autos, wenn sie exportiert werden nach Europa, dass es da 10% Strafzölle gibt und umgekehrt für europäische Autos nur 2,5%.
Also gibt es da möglicherweise doch noch einen Deal nach dem Motto, senkst du deine Zölle auf amerikanische Autos, setze ich die Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus. Also wird da noch verhandelt in diesen Tagen?
So hat jedenfalls Larry Kudlow, der Wirtschaftsberater, es gesehen und gilt er als sogenannter Globalist, als Befürworter freien Handels und fairen Handels. Also er setzt sich dafür ein, diese Strafzölle möglichst auszusetzen. Donald Trump selbst denkt möglicherweise anders. Insofern, er ist ziemlich unberechenbar. Es bleibt spannend bis zum 1. Mai.
Vielen Dank. Das war unser Korrespondent Martin Ganselmeier aus Washington. Die Aussichten Merkels in Washington sind auch das Thema unseres Kommentars im Echo des Tages von Thorsten Huhn.
Donald Trump macht Druck bis zur letzten Minute. Er lässt der Bundesregierung mitteilen, dass er auch die EU mit Strafzöllen belegen will. Zum 1. Mai sollen die in Kraft treten, nächsten Dienstag also. In der deutschen Wirtschaft klingeln die Alarmglocken. Wenn deutsche Produkte in den USA deutlich teurer werden, wenn etwa Autos für die Käufer 20% mehr kosten als bisher, dann hat das Folgen für den Absatz der deutschen Hersteller in den USA. Bis zuletzt hatte die Bundesregierung, wie auch die Wirtschaft, gehofft, der Kelch würde an ihnen vorübergehen. Man setzte darauf, auf dem Verhandlungsweg zu einem Kompromiss in der Handelspolitik zu kommen. Doch der ungeduldige und unberechenbare amerikanische Präsident hat Berlin jetzt offensichtlich deutlich gemacht, dass er nicht weiter warten will. Bundeskanzlerin Merkel, die bereits auf dem Weg nach Washington ist, steht damit vor einer ihrer schwierigsten Reisen. Und das eigentlich zu Freunden. Während der Besuch von Frankreichs Präsident Macron bei Trump von Umarmungen und Küsschen geprägt war, beide Präsidenten eine Männerfreundschaft zu schließen schienen, wird es jetzt zu harten Diskussionen kommen. Merkel muss versuchen, Trump von Schnellschüssen abzuhalten und ihn dazu zu bewegen, mit der EU über Zölle zu verhandeln. Das wird schwer werden. Trump ist bekannterweise starrsinnig und wenig konziliant. Merkel muss gegenhalten und versuchen, dem Präsidenten klarzumachen, dass Handel immer ein Geschäft auf Gegenseitigkeit ist und dass auch die US-Bürger verlieren, wenn ihre Regierung einseitig Zölle erhebt. Wenn es der Kanzlerin nicht gelingt, den früheren Immobilien-Tycoon zu überzeugen, dann wird das für die deutsche Wirtschaft Folgen haben. Die Stimmung wird sich schlagartig verschlechtern, viele Unternehmen werden ihre Investitionspläne kritisch überprüfen und das eine oder andere Projekt auch streichen. Ein Handelskrieg zwischen Europa und den USA ist zwar eigentlich nicht vorstellbar, doch Trump ist zuzutrauen, dass er auch den riskieren würde, wenn er denkt, dass es ihm nützt. Es gibt noch weitere Themen, bei denen der Präsident und die Kanzlerin verschiedener Meinung sind. Zum einen geht es um ein Festhalten an dem Atomabkommen mit dem Iran. Die Europäer wollen es weiterführen, Trump will aussteigen. Der US-Präsident kritisiert auch immer wieder die aus seiner Sicht zu geringen Rüstungsausgaben der Deutschen. Und er ist gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die russisches Gas nach Deutschland bringen soll. Angesichts dieser vielen Konflikte ist ein aus deutscher Sicht erfolgreiches Treffen nicht zu erwarten. Es wäre schon ein Erfolg, wenn Trump sich auf Handelsgespräche einlassen würde.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das war ein Kommentar von Thorsten Huhn. Seit 5 Jahren wird gegen die einzige Überlebende des NS-Trios Beate Zschäpe vor einem Münchner Gericht verhandelt. Jetzt scheint sich ein Ende des Prozesses abzuzeichnen. Vor kurzem hatte die Anklage eine lebenslange Haftstrafe für Zschäpe gefordert. Heute waren ihre Verteidiger an der Reihe. Sie fordern eine deutlich geringere Strafe. Ina Kraus berichtet.
Eine Gesamtstrafe von nicht mehr als 10 Jahren, so lautet die Forderung von Zschäpes Vertrauensanwälten Hermann Borchert und Matthias Grasel am Schluss ihres 2,5-tägigen Plädoyers. Zschäpe habe sich schuldig gemacht durch die 15 Raubüberfälle des NSU, die sie befürwortet habe, und durch die Brandlegung in der Zwickauer Frühlingsstraße. Auch die hat sie gestanden. Von allen anderen Taten des NSU, unter anderem den 10 Morden und den über 30 Mordversuchen, sei sie freizusprechen. Unmittelbar nach dem Plädoyer sagt Anwalt Matthias Grasel:
Ich halte die Beweiswürdigung und auch die rechtliche Beurteilung durch die Bundesanwaltschaft für unzutreffend. Eine Mittäterschaft kann hier nicht entsprechend der gesetzlichen Anforderungen begründet werden. Deshalb haben wir uns für eine Beihilfe an den 15 Raubüberfällen und auch eine Strafbarkeit selbstverständlich wegen der Brandstiftung am 4.11.2011 in Zwickau entschieden. In diesen Punkten sehe ich ein strafbares Verhalten von Frau Zschäpe. Und hierfür ist sie auch zu bestrafen, allerdings nicht mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe wie von der Bundesanwaltschaft gefordert, sondern mit einer zeitigen Freiheitsstrafe von maximal 10 Jahren. Das ist Tat und Schuld angemessen.
Dass Matthias Grasel vor die Presse tritt, ist ein seltener Moment, denn viele Male vorher lehnte er Statements ab mit der Begründung, seine Mandantin wünsche das nicht. Doch mit ihrem Plädoyer wollen die Vertrauensanwälte auch dem Bild ihrer Mandantin in der Öffentlichkeit entgegentreten. Die Bundesanwaltschaft wollte sie von Anfang an als Mittäterin verurteilt sehen und wenn Beweise nicht passten, würden sie passend gemacht, kritisierte der Rechtsanwalt Hermann Borchert mehrmals in seinem Plädoyer. Zschäpes Einlassung würde dagegen nicht geglaubt. Überrascht waren Prozessbeteiligte, dass Borchert und Grasel die Existenz einer terroristischen Vereinigung NSU in Frage stellten und sogar so weit gingen, Zschäpes rechtsradikale Gesinnung in 13 Jahren Untergrund in Zweifel zu ziehen. Die Zschäpe-Verteidigung blende den politischen Hintergrund der Taten aus, so die Kritik von Nebenklageanwalt Thomas Blevier.
Die Verteidigung übersieht vollständig die Beweisaufnahme hinsichtlich Struktur des NSU, terroristische Struktur des NSU, darin eingebettet die rassistischen, widerwärtigen Mordtaten. Und in dem Zusammenhang hat die Bundesanwaltschaft für mich überzeugend und mit erdrückender Indizienlast ausgeführt, welche Rolle Frau Zschäpe dabei gespielt hat.
Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass Beate Zschäpe gleichberechtigtes Mitglied im Terrortrio NSU war, dass sie sämtliche Taten des NSU wollte und mitgetragen hat und forderte die Maximalstrafe, lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Es ist ein schwerwiegender Vorwurf. In der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sollen Tausende von Asylbewerbern ohne ordentliche rechtliche Prüfung anerkannt worden sein. Die zuständige Leiterin der Außenstelle war schon vor dem Bekanntwerden der Vorwürfe suspendiert worden. Heute waren die Vorgänge in Bremen Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Matthias Reiche fasst die Diskussion zusammen.
Anträge wurden manipuliert oder zuweilen auch so lange ruhen gelassen, bis nicht mehr das Erstankunftsland des Flüchtlings, sondern Deutschland für das Verfahren zuständig war. Außerdem wurden viele Antragsteller in Bremen nur unzureichend erkennungsdienstlich behandelt. Es gibt Hinweise, dass noch weitere Mitarbeiter der BAMF-Außenstelle verwickelt sind. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt in der Sache darüber hinaus auch gegen einen Dolmetscher und drei Anwälte. Stefan Meyer ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium.
An diesen fehlerhaften Entscheidungen waren offenkundig weitere Personen beteiligt, die mit der BAMF-Mitarbeiterin offenkundig vorsätzlich zusammengearbeitet haben. Darunter befinden sich auch zwei Rechtsanwaltskanzleien aus Niedersachsen. Dies ist absolut inakzeptabel und nicht hinnehmbar. Deshalb werden sämtliche Verfahren komplett auf den Prüfstand gestellt, in denen diese Rechtsanwaltskanzleien involviert waren. Insgesamt handelt es sich dabei um exakt 4.568 Verfahren.
Die FDP, die diese Aktuelle Stunde beantragte, verlangt von der Bundesregierung nun völlige Aufklärung des Skandals. Ob die Beschuldigten von dem Betrug finanziell profitierten, sei dabei nur eine von vielen offenen Fragen, sagt der FDP-Abgeordnete Stefan Thomal.
Wenn ganze Busse von Asylbewerbern vorfahren, muss da nicht der ganzen Behörde auffallen, dass hier irgendwelche seltsamen Dinge vor sich gehen. Die Frage nach der Zahl der rechtswidrigen Bescheide, die bislang als rechtswidrig erkannt worden sind, auch diese Frage blieb unbeantwortet.
Ebenso warum von den ersten Hinweisen bis zur Suspendierung der Behördenleiterin über ein halbes Jahr verging und auch die Bundestagsabgeordneten erst aus den Medien von den Unregelmäßigkeiten erfuhren. Deren Ausmaß könne man bisher nur ahnen, meint der AfD-Abgeordnete Martin Hess. Die größte Oppositionspartei im Bundestag nutzte die Debatte zu einer erneuten Generalabrechnung mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.
Die heutige Einzelbetrachtung geht am Kern des Problems vorbei. Die Bundesregierung hat sich entschlossen, die deutschen Grenzen zu öffnen und Hunderttausende Menschen illegal ins Land zu lassen. Ich fordere deshalb die Bundesregierung dazu auf, endlich effektiv unsere Grenzen zu schützen und Personen ohne Identitätspapiere konsequent zurückzuweisen.
Für die Grünen eine abwegige Forderung, weil sie unterstellt, dass jeder Flüchtling ohne Papiere seine Identität verschleiern wolle. Das sieht die linken Abgeordnete Ulla Jelpke ähnlich. Aus ihrer Sicht würden die betroffenen BAMF-Mitarbeiter auch unzulässig vorverurteilt.
Gestern hatten Hunderte von Menschen in Köln, Berlin und anderen Städten demonstriert für Solidarität mit den Juden in Deutschland und gegen Antisemitismus. Zum Zeichen dieser Unterstützung trugen die Teilnehmer der Demonstrationen eine Kippa, die religiöse Kopfbedeckung der Juden. Auch im Bundestag ging es heute um Solidarität mit den Juden in Deutschland. Grund war eine Debatte aus Anlass des 70. Gründungstages des Staates Israel. Andrea Müller berichtet.
Das Bekenntnis zu Israel, das Bekenntnis zum Existenzrecht dieses Staates war allgegenwärtig in der Debatte. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen, wünscht auf Hebräisch Frieden und Glück.
Shalom, Chaverim. Shalom, Lechitraot. Shalom, Mazel Tov, Israel.
Deutschland trägt nach dem Holocaust an den Juden eine besondere, eine historische Verantwortung für Israel. Auch das war unstrittig in allen Fraktionen und das sei auch ein innenpolitischer Auftrag, sagte Martin Schulz von der SPD.
Indem wir Israel schützen, schützen wir uns selbst vor den Dämonen der Vergangenheit unseres eigenen Volkes.
Mit Dämonen meint Schulz den Antisemitismus, der sich wieder ausbreitet, auch in Deutschland. Alle Fraktionen verurteilen das. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland allerdings mit einem anderen Zungenschlag.
Wer den Davidstern verbrennt und Kippa-Träger angreift, hat das Gastrecht in diesem Lande missbraucht und damit eben auch verwirkt. Antisemitismus darf nicht zum Kollateralschaden einer falschen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik werden.
Die AfD zieht Ärger auf sich. Für die CDU widerspricht Fraktionschef Volker Kauder. Er zitiert, was er gestern gehört hat bei der Solidaritätskundgebung. Berlin trägt Kippa.
Die AfD wollen wir hier nicht stehen. Sie woanders hin. Ihnen haben für Sie haben wir hier bei unserer Demonstration keinen Platz. Stammt nicht von mir, sondern ein Satz von einer jungen jüdischen Frau in Deutschland, den wir natürlich unterstützen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das AfD-Bekenntnis zum Antisemitismus sei unglaubwürdig, protestieren auch die Grünen, ebenso Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken.
Antisemitismus in Deutschland gibt es nicht ausschließlich im migrantischen Milieu, sondern den gibt es überall.
Union und FDP aber schonen auch die Linke nicht. Dass ihre Anhänger die Israel-Boykottbewegung unterstützen, um gegen den Siedlungsbau zu protestieren, wird zum zweiten Streitpunkt in dieser Debatte. Grüne und Linke hatten einen eigenen Antrag zur Solidarität mit Israel eingebracht. Am Ende unterstützen die Grünen aber den Text von Union, SPD und FDP. Mit großer Mehrheit wurde der angenommen, nur die Linke enthielt sich.
Brexit heißt Brexit. Mit diesem Slogan zog die britische Premierministerin Theresa May monatelang durch die Lande. Aber so klar ist das offenbar doch nicht. Auch in ihrer eigenen Partei gibt es einen Streit darüber, ob bei diesem Brexit Großbritannien auch die Zollunion mit der EU verlassen muss. May will zwar hart bleiben, aber im Unterhaus musste sie heute einen Dämpfer hinnehmen. Jens-Peter Marquardt berichtet.
Die Labour-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltsausschusses malte ein Schreckensszenario an die Wand. Ein harter Brexit könnte dazu führen, dass den Briten das Haribo-Konfekt ausgehe, so Yvette Cooper, in deren Wahlkreis der deutsche Gummibärchenhersteller eine Fabrik betreibt.
Der Haribo-Chef hat mir klar gesagt, wenn die LKW mit den Zutaten vor dem Zoll im Stau stecken und ein oder zwei Tage dort aufgehalten werden, dann wird die Produktion möglicherweise gestoppt werden müssen.
Die Oppositionsabgeordnete hatte die Debatte über die Zollunion zusammen mit EU-freundlichen Konservativen erzwungen. Sie alle sind der Auffassung, dass es fatal für Großbritannien wäre, die Europäische Zollunion zu verlassen. Als bisheriges Mitglied der EU gehört Großbritannien auch der Zollunion an. Das heißt, nach außen im Handel mit anderen Staaten erheben die Mitglieder überall die gleichen Zölle. Im Handel unter sich aber gibt es keine Zölle und keine Zollkontrollen. Wenn aber nun Großbritannien mit dem Austritt aus der EU auch den Binnenmarkt und die Zollunion verlässt, so wie es Premierministerin May und ihre konservative Regierung anstreben, dann wird es in Dover und anderswo auch Zollkontrollen geben. Mit schweren Folgen für die britischen Unternehmen und für die Arbeitsplätze im Land. So sieht es nicht nur die Opposition, so sehen es auch mehrere Abgeordnete der Regierungspartei, die sich heute im Unterhaus zu Wort meldeten. Zum Beispiel Parlamentsveteran Ken Clark, der frühere konservative Finanzminister.
What we want is no new barriers.
Wir wollen keine neuen Barrieren, wir wollen keine Zollkontrollen. Am einfachsten erreichen wir das, wenn wir in der Zollunion und im Binnenmarkt bleiben.
Der Austritt aus der Zollunion würde bedeuten, dass auch auf der irischen Insel zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland im Süden wieder eine Grenze entsteht. Jetzt können sich dort Menschen und Waren ohne Kontrollen vom einen Teil Irlands in den anderen bewegen. Das hat entscheidend dazu beigetragen, die jahrzehntelangen gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland zu befrieden. Dieser Frieden sei jetzt in Gefahr, warnte die frühere konservative Bildungsministerin Nicky Morgan.
Ich sage meiner Partei, wenn wir den Frieden in Nordirland ignorieren, dann wird uns eine ganze Generation das nicht vergeben.
Bei der Debatte heute waren die EU-Freunde im Parlament fast unter sich. Nur wenige Brexiteers waren gekommen, um für den Austritt aus der Zollunion zu werben. Die Debatte heute war noch nicht die Entscheidung. Sie war aber ein weiterer Warnschuss vor den Bug der Premierministerin, nachdem sich bereits das Oberhaus, die andere Kammer des britischen Parlaments, für den Verbleib in der Zollunion ausgesprochen hatte. Im Unterhaus fällt die Entscheidung darüber erst in einem Monat. Die Debatte heute zeigte aber, dass Theresa May dann einer Mehrheit für den Austritt aus der Zollunion nicht sicher sein kann.
Gestern hatte die Organisation Reporter ohne Grenzen einen Bericht vorgestellt, nachdem es um die Freiheit der Presse in vielen Ländern nicht gut bestellt ist. Wie um diesen Befund zu unterstreichen, wurden gestern Abend in der Türkei mehrjährige Haftstrafen gegen leitende Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet verhängt. Und auch die deutsche Journalistin Meşale Tulut darf das Land bis auf Weiteres nicht verlassen. Isabel Gutovac berichtet aus Istanbul.
Es war ihre große Hoffnung. Bis zuletzt hatte die Ulmer Journalistin Meşale Tolu gehofft, das Gericht in Istanbul würde ihr Ausreiseverbot aufheben. Doch heute wurde ihr dieser Wunsch genommen. Die 33-jährige Journalistin und ihr Mann dürfen die Türkei weiter nicht verlassen. Ein Rückschlag für Tolu.
Ja, das bedeutet, dass ich weiterhin eben keine normale Routine im Leben haben werde, weil sobald ich anfange zu arbeiten als Journalistin, bin ich eigentlich wieder der Gefahr ausgesetzt, in U-Haft zu kommen oder in Polizeigewahrsam zu kommen. Das Risiko wird weiterhin bestehen, heißt es. Man sieht, dass wenn man einfach weiterarbeiten will, weiter kritisch berichten will, dass man dann eigentlich hier keine Arbeitsgrundlage bekommt. Und das wird weiterhin auch bestehen.
Noch zu Beginn des Prozesstages forderte Tolu in dem vollen Gerichtssaal in Istanbul ihren Freispruch. Vergeblich. Denn ein Urteil gab es nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor. Mit angeklagt ist auch Tolus Ehemann Suat Çorlu. Nach dem Tag heute ist für ihn klar,
diese Entscheidung ist politisch. In anderen ähnlichen Fällen entscheiden dieselben Gerichte durchaus auch anders, verhängen keinerlei Auflagen. Aber wenn es um uns geht, gibt es gleich wieder ein Ausreiseverbot, Meldepflicht etc. Unsere Haft war rechtswidrig, aber die heutige Entscheidung ist mindestens genauso rechtswidrig.
Bis vergangenen Dezember war Tolu fast 8 Monate lang im Gefängnis gewesen. Bei dem Prozesstag heute in Istanbul waren zahlreiche Prozessbeobachter dabei. Auch die Bundestagsabgeordnete Heike Hensel von den Linken. Sie zeigte sich enttäuscht und kritisiert die Entscheidung des Gerichts mit deutlichen Worten.
Ich halte das für ein Skandalurteil. Es ist für mich völlig unverständlich, weshalb Deniz Yücel und Peter Steudner ausreisen konnten, während Meşale Tolu weiterhin hier in der Türkei festgehalten wird. Hier braucht es meines Erachtens mehr Druck von der Bundesregierung, damit sie ausreisen kann.
Isabel Gutovac berichtete aus Istanbul. Es war ein Wahlversprechen der schwarz-gelben Regierung in Nordrhein-Westfalen. Der Polizei sollten neue Instrumente in die Hand gegeben werden, um gegen Gefährder und Kriminelle vorgehen zu können. Heute wurde über das neue Polizeigesetz erstmals im Landtag diskutiert. Bettina Altenkamp berichtet.
Mehr Sicherheit und Nulltoleranz wurden im Wahlkampf versprochen. Die schwarz-gelbe Landesregierung will mit ihrem ersten Sicherheitspaket liefern. Nach Meinung von NRW-Innenminister Herbert Reul sind die jetzt geplanten Befugnisse für die Fahnder schon lange überfällig.
Unsere Polizei muss der gegenwärtigen terroristischen Gefahr mit klugen und zeitgemäßen Regulierungen entgegentreten können.
Unter klug und zeitgemäß versteht die schwarz-gelbe Landesregierung, dass die Videoüberwachung ausgeweitet und Gefährder nicht mehr nur 48 Stunden, sondern bis zu einem Monat vorsorglich in Gewahrsam genommen werden können. Möglich sein soll auch, dass sie zum Tragen einer elektronischen Fußfessel verpflichtet werden und ein bestimmtes Gebiet nicht verlassen dürfen. Auch das Auslesen von Messenger-Diensten wie zum Beispiel WhatsApp mit Hilfe eines Trojaner-Programms soll möglich sein. Ganz schön umfangreiche Eingriffe in Verfassungsrechte, findet die grüne Innenexpertin Verena Schäffer. Denn es handelt sich um Gefährder und drohende Gefahr. Passiert ist noch nichts. Es gibt noch keine Verurteilung und keine gerichtsfesten Beweise.
Jetzt legen Sie hier ein Gesetz vor, das unterm Strich gesehen gar nicht mehr für mehr Sicherheit sorgt, denn es strotzt ja vor Symbolpolitik, nur es bringt eben nicht mehr Sicherheit, aber dafür massive Einschränkungen unserer Bürgerrechte.
Bis zu 4 Wochen in Gewahrsam, das könnte auch Unschuldige treffen, warnt auch der SPD-Innenexperte Hartmut Ganske. Für ihn ist das Gesetzespaket kein Maßnahmenbündel allein gegen Gefährder oder potenzielle Terroristen, sondern
jedermann, jede Bürgerin, jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen ist mit der Änderung in diesem Polizeigesetz betroffen und auch mit dieser Einführung des Rechtsbegriffes der drohenden Gefahr.
Ein Jurist hat den Unterschied zwischen konkreter und drohender Gefahr mal so beschrieben. Konkret ist, wenn ein Kind auf der Straße spielt und ein Auto braust mit hoher Geschwindigkeit heran. drohende Gefahr ist, wenn ein Kind auf der Straße spielt und in der Straße wohnt jemand, von dem man weiß, dass er gern schnell fährt. Also viel Vermutung, viel Annahme, aber eben noch nichts wirklich Konkretes. Für die Grüne Verena Schäffer hat die FDP, indem sie diese Gesetze mitträgt, ihre Grundsätze verraten.
Die FDP ist keine Bürgerrechtspartei. Es ist ein Armutszeugnis für Sie, was Sie hier vorgelegt haben.
Zu wenig, zu zögerlich und überhaupt, das alles reicht nicht, sagt der AfD-Abgeordnete Thomas Röckemann und vermutet, dass unter anderem für mehr Videobeobachtung oder Überwachung der Fußfessel gar nicht genug Beamte vorhanden sind.
Haben Sie sich einmal gefragt, mit welchen Leuten Sie die Überwachung durchführen wollen? Die Landesregierung bekommt ja mangels Masse und schlechter Bedingungen nicht einmal genug Einstellungen für die Justiz auf die Kette.
Das Gesetzespaket soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden.
Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gibt es auch beim Westdeutschen Rundfunk. Dazu kamen Beschwerden, dass der Sender mit diesen Vorwürfen nicht richtig umgegangen sei. Der WDR will diese Vorwürfe jetzt aufklären und hat sich deshalb Hilfe von außen geholt. Die ehemalige Gewerkschaftschefin Monika Wulf-Mattis soll prüfen, was falsch gelaufen ist. Kerstin Steinbrecher berichtet.
Er sei dankbar, dass eine furchtlose Person wie Monika Wulf-Mattis die Aufgabe übernommen habe, aufzuarbeiten, wie der WDR mit den Vorwürfen sexueller Übergriffe umgegangen sei, sagte WDR-Intendant Tom Burow. Eine Botschaft war ihm dabei besonders wichtig.
Wir haben nichts zu verbergen, wir stellen uns dieser Prüfung.
Diese Prüfung wird nun die ehemalige ÖTV-Vorsitzende übernehmen, mit uneingeschränktem Zugang zu allen Informationen, Vorgängen und Gesprächspartnern, wie der Sender versicherte. Zu diesem Schritt hat sich der WDR auch entschieden, weil nach Medienberichten über sexuelle Übergriffe im WDR zuletzt Kritik an der Art und Weise laut geworden war, wie die WDR-Geschäftsleitung mit den Vorfällen umgegangen sei. Die zweite Botschaft des WDR-Intendanten deshalb eindeutig.
Wir dulden sexuelle Belästigung im WDR nicht und wir werden allen Hinweisen nachgehen und wir werden sie auch ahnden, da wo wir sie belegen können.
Burow räumte Fehler ein. So habe es im WDR lange Zeit ein Monopol der Vorgesetzten gegeben. Sie konnten darüber entscheiden, wie mit entsprechenden Hinweisen von Frauen umgegangen wird. Deshalb sei bereits eine Anlaufstelle gegründet worden, die unabhängig von der WDR-internen Hierarchie ist. Es sei aber auch falsch gewesen, gab Burow zu, zunächst eine Kanzlei als externe Ansprechstelle für Betroffene zu benennen, die mit dem WDR bereits in arbeitsrechtlichen Fällen zusammengearbeitet hatte. Nun gelte es, jeglichen Anschein von Parteilichkeit zu vermeiden. Auch deshalb sei die Wahl auf Monika Wulf-Mattis gefallen. Die 76-Jährige erklärte, sie wolle zur Aufarbeitung dieses schwierigen Kapitels beitragen. Gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll aus ihrer Sicht eine Vorbildfunktion wahrnehmen. Neben einer Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Form sexueller Belästigung müsse es deshalb vor allem darum gehen.
Ein Klima zu schaffen, in dem sich Frauen angstfrei über sexuelle Belästigung beschweren und auch sicher gehen können, dass ihre Beschwerden nicht nur ernst genommen werden, sondern dass sie mit äußerster Akribie untersucht werden. Einerlei, gegen wen und auf welcher Hierarchiestufe sich diese Beschwerden richten.
Darüber hinaus braucht es aus ihrer Sicht transparente Verfahren, eine Atmosphäre des Respekts gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eine klare Ansage, dass Verfehlungen sanktioniert werden. Allerdings begebe man sich auch auf einen schmalen Grat.
Auch wer uneingeschränkt auf der Seite der Opfer steht, muss mit gleicher Sorgfalt und Objektivität die Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten wahren.
Festlegen wollte sich Wulf-Mattis nicht, wann die Aufarbeitung der Fälle abgeschlossen sein werde. Der WDR-Intendant versicherte, die Geschäftsleitung wolle weder drängen noch verzögern.
Mit diesem Bericht aus Köln geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.